Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Guten Tag auch von meiner Seite aus. Und ich freue mich richtig, wieder predigen zu dürfen hier. Mein Name ist Angelo, für die, die mich nicht kennen. Ich bin Mitglied hier in der Gemeinde, bin verheiratet mit meiner wunderbaren Frau Selina. Und ja, ich darf im Rahmen der Predigtschulung heute einer meiner Lieblingsgleichnisse auslegen. Es ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und ich denke, dass diese Geschichte für die meisten hier wohl bekannt sein dürfte, aber ich lade euch trotzdem herzlich ein, genau hinzuhören, was Gott dir eventuell heute mitteilen will. Ich werde erstmal die ganze Passage vorlesen und dann werden wir sie Schritt für Schritt nochmal durchgehen. Ich lese vor aus Lukas 10, die Verse 25 bis 37. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn. Also, er versuchte Jesus. Und sprach: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu dies und du wirst leben. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Jesus aber nahm das Wort und sprach: Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte, und er sah ihn und ging an der entgegengesetzte Seite vorüber. Aber ein Samaritaner, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu, verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach: Trage Sorge für ihn. Und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du? Wer von diesen dreien ist der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin und handle ebenso. Ein langer Text. Und wir wollen ihn Schritt für Schritt, Vers für Vers durchgehen. Was passiert hier? Was ist der Hintergrund von diesem Gespräch, von diesem Gleichnis? Zum Hintergrund oder zum Kontext der Stelle: In den letzten Kapiteln, Lukas 8 bis Lukas 10, geht es immer wieder darum, dass verschiedene Menschen Jesus begegnen, zu ihm hingehen. Aus verschiedensten sozialen Stati. Ausgegrenzte, Kranke, Besessene, Heiden kommen zu Jesus. Die meisten von ihnen werden geheilt. Und es wird deutlich, dass Jesus nicht nur für die Juden, für sein Volk da ist, sondern dass er alle Menschen in die Nachfolge ruft, ohne Ausnahme. Zum Beispiel Frauen wie Maria Magdalena, einige von Dämonen besessene Menschen, die blutflüssige Frau, der Synagogenvorsteher Jairus und so weiter. Unmittelbar vor diesem Gespräch sendet Jesus seine 70 Jünger aus. Diese kommen wieder, freuen sich, dass sie Menschen geheilt haben, dass sie Besessene freigemacht haben. Über diese ganzen Wunder staunen sie. Und dieses Vorrecht, ja, Jesus dienen zu dürfen. Und Jesus spricht genau darüber. Und es ist davon auszugehen, dass wenn Jesus mit seinen 70 Jüngern spricht, noch vielleicht weitaus mehr Leute da sind, die ihm zuhörten. Unter anderem auch dieser Gesetzeslehrer. oder Gesetzeslehrer. Und wir lesen Vers 25. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach: Lehrer, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu erben? Was muss ich tun, um das Reich Gottes zu kommen? Aus der Menge tritt also einer hervor und fragt Jesus nicht nur eine, sondern die wichtigste Frage überhaupt. Nämlich: Wie werde ich gerettet? Was muss ich dafür tun, um im Himmel zu kommen, dabei Gott zu sein? Eine total absurde Frage, denn Gesetzesgelehrte, das waren die Menschen, die sich richtig gut in den Schriften Moses im Alten Testament auskannten. Wenn also jemand Fragen zum Gesetz hatte, zu den alten Schriften, dann waren die Schriftgelehrten die Menschen, wo man hingegangen ist und sie gefragt hat: Ja, wie steht's da? Kannst du mir was darüber sagen? Man ging zu ihnen hin, um sich erklären zu lassen. Umso spannender ist es, dass dieser Gesetzesgelehrte sich an Jesus wendet mit solch einer grundlegenden Frage über den Glauben oder was in den Schriften steht. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Eigentlich müsste der Gelehrte gerade auf diese Frage, auf diese grundlegende Frage eine Antwort haben. Sein Ziel ist es aber nicht unbedingt, wirklich gerettet zu werden oder eine Antwort darauf zu finden. Sein Ziel war vielmehr, Jesus herauszufordern vor dieser Menschenmenge. Deswegen das Wort versucht. Er versucht Jesus. Hier kommt also einer, der einen Doktortitel in Theologie hat und will diesen scheinbaren Amateurlehrer, diesen Jesus herausfordern, ihn austesten, versuchen. Seine Absicht war es, diesen Neurabi Jesus zu versuchen, ihm bloßzustellen, zu zeigen: Schaut mal, der hat jetzt nicht wirklich eine Ahnung. Schaut her, ich weiß es besser. Und es ist spannend, wie dieser Lehrer diese Frage formuliert. Denn wir als Christen sind aus Glauben, aus Vertrauen an Jesus gerettet. Nicht aus Werken. Nicht das, was wir tun, ist entscheidend, sondern dass wir an Gott glauben, an ihn unser Vertrauen setzen. Das ist heute im Neuen Bund und damals im Alten Bund, im Alten Testament genauso. Wir wurden nie durch Werke gerechtfertigt, sondern immer nur durch den Glauben. Und Gott ändert seinen Rettungsweg nicht. Aber er fragt ja genau danach: Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Daraufhin sagt Jesus: Er aber sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu dies und du wirst leben. Eine typisch jüdische Art, auf eine Frage mit einer Gegenfrage zu antworten. Was den Vorteil hat, dass man auch ein bisschen nachdenken muss über seine Antwort. Und wie erwartet, beantwortet der Gesetzesgelehrte auch ganz richtig. Anstatt alle Gebote zu zitieren, fasst er die zwei wichtigsten Gebote zusammen. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe Gott mit allem, was du hast, und deinen Nächsten wie dich selbst. In dieser Reihenfolge. Ganz genau, Theorie 100 Punkte. Er weiß ganz genau, was er zu tun hat, um das ewige Leben zu erben. Aus Glauben heraus, aus diesem Vertrauen, den er zu Gott hat, aus dieser persönlichen Beziehung heraus, sollen wir ein Leben in Liebe führen. Wenn ich also an Gott glaube, wenn ich wirklich es ernst meine mit Gott, aber in meinem Leben nicht so viel von dieser Liebe zu sehen ist, dann läuft irgendwas schief. Dann habe ich einen toten Glauben, würde Jakobus sagen. Wenn ich aber richtig viel Gutes tue, wenn ich richtig nett zu den Menschen bin und tolle Werke mache, aber keine Beziehung, keinen Glauben zu Gott habe, dann ist das alles wertlos. Jesus sagt also ganz richtig: Tue dies und du wirst leben. Im Sinne von: Aus deinem persönlichen Glauben heraus sollst du ein Leben in Liebe führen. Sowohl gegenüber Gott als auch gegenüber deinen Mitmenschen. Das kann man ja nicht trennen. Wenn ich Gott liebe, dann werde ich meine Mitmenschen lieben. Glaube ist hier die Voraussetzung für gute Werke. Wenn ich aufrichtig an Gott glaube, dann wird sich das automatisch in mein Leben auswirken, in Taten der Liebe. Und damit wir uns alle richtig verstehen, der Gelehrte fragt, na, wie werde ich denn gerettet? Um Jesus herauszufordern. Antwort, aus Glauben. Und aus diesem Glauben wird sich mein Leben um Liebe drehen. Das war aber dem Gesetzeslehrer nicht so passend. Deshalb heißt es weiter, indem er sich aber rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus, wer ist mein Nächster? Ich möchte auf dieses Wort Nächster eingehen. Griechisch Plesion. Heißt einmal der Nächste, mein Nachbar, jemand, Mitmensch. Es sind also alle Menschen gemeint, die mir äußerlich und räumlich nahe sind. Im Grunde genommen jeder. Alle meine Mitmenschen. Und jetzt wird's spannend. In diesem Gebot, das der Gelehrte zitiert, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Diesem Wort Nächster wurde von vielen damaligen Juden das Wort Volksgenosse, Israelit, rausgehört oder mitgehört. Das Wort in seiner Gesamtbedeutung wurde also eingegrenzt. Die Pharisäer haben diese Grenze noch enger gezogen. Also die ultrareligiösen Juden haben gesagt, naja, das mit dem Nächsten, eigentlich sind nur wir Pharisäer selbst gemeint. Gar nicht so das Volk, sondern wir als Pharisäer. Der Wirkungskreis, der Arbeitskreis wurde also noch mehr eingegrenzt. Jetzt ist also nicht plötzlich jeder, der mir irgendwie über die Quere kommt, mein Nächster, sondern halt nur meinesgleichen. Nur der, der mir vielleicht theologisch auf einer Ebene ist. Nur der, der mir vielleicht ein bisschen sympathisch rüberkommt, der ist mein Nächster. Nur weil viele diesen Begriff falsch gefüllt haben, hat es ihre falsche Auslegung nicht gerechtfertigt. Der Lehrer wusste wohl, dass er bei dieser Aufgabe, Gottes Gebote zu halten, gescheitert ist. Gott zu lieben, ohne unsere Mitmenschen zu lieben, das geht nicht. Deshalb will er sich rechtfertigen. Er will sich erklären, ja, warum bin ich jetzt nicht unbedingt jedem Menschen in Liebe begegnet? Er ist der Ansicht, dass man definieren kann, dass er bestimmen kann, wer sein Nächster ist. Anstatt zuzugeben, ja, ich habe versagt, dass er ein Sünder ist, so wie wir es alle sind, der Vergebung braucht, pocht er auf seine Richtigkeit. Na doch, doch, ich weiß es besser und ich kann definieren, wer mein Nächster ist, wer von meiner Liebe profitieren kann, von meiner Barmherzigkeit und wer nicht. Hier wird sein Herz ein Stück weit offenbart. So nach dem Motto, na ja, Jesus, erzähl mir doch mal, welchen Menschen gilt es also zu lieben? Wen kann ich von meiner Liebe, von meiner Barmherzigkeit ausschließen? Das will er mit dieser Frage bezwecken. Wer ist mein Nächster? Was jetzt kommt, ist eine so weise Antwort Jesu, wie sie nur von Gott selbst stammen konnte. Wir lesen. Jesus aber nahm das Wort und sprach. Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Jesus erzählt eine Geschichte, die so wahrscheinlich nicht passiert ist. Ein Mensch, Herkunft unbekannt, will nach Jerusalem reisen. Und weil dieser Mensch nach Jerusalem reisen wollte, ist es anzunehmen, dass er Jude ist. Aber wissen tun wir das nicht. Ist aber auch gar nicht so wichtig. Der Weg von Jericho nach Jerusalem war lang und gefährlich. 27 Kilometer steile, hügelige Strecke. Es gab viele Kurven, viele Versteckmöglichkeiten für diese Räuber. Die Zuhörer wussten also ganz genau, was es heißt, von Jericho nach Jerusalem zu reisen und dort allein entlang zu laufen, nämlich Gefahr. Der unbekannte Mann wird dort überfallen, ausgeraubt und halb totgeschlagen. Also in anderen Worten, er ist bald tot. Er hat ein Todesurteil. Unfähig, sich selbst zu retten, bleibt der Mann einfach liegen und hofft darauf, dass er gerettet wird. Was anderes kann er auch nicht machen. Und was passiert? Wir lesen weiter. Zufällig aber ging ein Priester jeden Weg hinab. Und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso kann aber auch ein Levit, der an den Ort gelangte, und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Unser Schwerverletzter scheint
Glück zu haben, oder? Ein Gottesmann, ein Priester kommt vorbei. Und was tut er? Als er diesen halbtoten Mann da sieht, wechselt er die Seite. Beachtet ihn gar nicht. Ja, lass ihn liegen. Der Grund? Unbekannt. Wir wissen nicht, warum er so gehandelt hat. Aber eine Sache kann man aus seinem Verhalten ableiten. Er hatte kein Mitleid mit diesem Mann. Doof gelaufen für den Sterbenden. Da kommt aber ein Levit vorbei. Also einer aus dem Volk Israel. Der wird ihm doch bestimmt helfen, oder? Nein, genau das Gleiche. Gerade die Menschen, von denen man Hilfe am meisten erwarten würde, gerade sie lassen diesen Mann im Stich. Von Mitleid und Nächstenliebe keine Spur. Den Grund für ihr Verhalten können wir uns ja nur ausdenken. Aber was ist denn so wichtig, dass man einen sterbenden Mann liegen lässt? Dafür gibt es keinen guten Grund. Oder nur solche, die wir jetzt nicht gelten lassen würden. Und jetzt kommt eine dritte Person vorbei. Und wir lesen, aber ein Samaritaner, der auf seiner Reise war, kam zu ihm hin. Und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu, verband seine Wunden, goss Öl und Wein darauf und setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Tag zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn. Und was du noch verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Ich kann mir gut vorstellen, wie der Gesetzesgelehrte und vielleicht auch andere aus der Menge total fassungslos über diese Wendung in der Geschichte werden. Um das zu verstehen, müssen wir uns anschauen, was ein Samariter war. Die Samariter, das ist erstmal ein Volk. Die sind eigentlich Israeliten, aber haben sich mit Heiden vermischt, mit anderen Völkern und wurden von den Juden oder von vielen Juden stark verachtet. Einerseits haben sie schon die gleichen Schriften, aber in veränderter Form. Das heißt, sie haben Gott an einen anderen Berg angebetet, den Berg Gerizim. Und viele Juden, vor allem die ultrareligiösen Juden, haben diese Samariter so gut es ging gemieden. Das ging sogar so weit, dass diese ultrareligiöse Elite sich nicht durch Samaria, also die Region der Samariter, laufen würden. Genau, hier sieht man eine Karte. Das heißt, wenn man im Norden in Galiläa war und runter nach Jerusalem laufen wollte, ist man lieber einen Umweg gelaufen, nicht durch Samaria durch, um bloß keinen Kontakt mit diesem Volk zu haben. So tief war diese Abneigung gegenüber den ultrareligiösen Juden und Samaritaner. Und wenn wir jetzt in dieser Geschichte lesen, da kommt ein Samariter vorbei und hilft diesen unbekannten Mann. Das ist ein totaler Schock für die Zuhörer. Das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein. Wie kann so jemand Gutes tun? Doch genau das tat dieser Samariter. Als er diesen verletzten Mann sah, wurde er innerlich bewegt. Wenn wir uns diese Wörter genauer anschauen im Griechischen, dann bedeutet das, die Eingeweide umgedreht bekommen vor Mitleid oder von Erbarmen ergriffen werden. So hat sich dieser Samariter gefühlt. Er wurde innerlich so bewegt, dass er nicht anderes konnte, als ihm zu helfen. Der Samariter hatte etwas, was der Priester und was der Levit nicht hatten. Er hatte Mitleid. Er hat Liebe gezeigt. Er hat Mitleid mit einer Person, die er nicht gekannt hat. Und wir erinnern uns, das ist ein unbekannter Mann. Wir wissen nicht, woher er kommt. Der Samariter konnte zwar ahnen, dass er vielleicht Jude gewesen ist, aber die Räuber hatten ihm seine Kleidung gestohlen, ihn entkleidet. Er hatte keine Chance, an der Kleidung zu erkennen, wer das ist, wen er jetzt wirklich mitnimmt. Ob er jetzt Jude, Samariter, römischer Soldat, Heide, keine Ahnung. Er hatte keine Ahnung, wen er da vor sich hat. Was er sieht, ist ein Mitmensch, ein Nächsten, unabhängig von seiner religiösen Überzeugung, von seiner Farbe, politischen Einstellung, Ethnie, Vorurteile, Sünden. Er hilft einfach nur seinen Nächsten. Der Samariter unterbricht seine Reise, geht zu ihnen hin, verbindet seine Wunden mit Öl und Wein. Öl und Wein wurden zur Beruhigung und zur Heilung von Wunden verwendet damals. Und dieser Mann gibt das, was er hat, um diesen unbekannten Mann zu retten oder zu helfen. Diese Fürsorge geht sogar so weit, dass er ihn mitnimmt in eine Herberge, mit ihm dort übernachtet. Wir lesen, dass er erst am nächsten Tag abreist und gibt diesen Wirten Geld für die Weiterbehandlung. Und das geht sogar noch so weiter, dass er sogar verspricht, zurückzukommen und alles das zu bezahlen, was der Wirt für ihn aufwendet. Da kommt also einer, von dem man nichts Gutes erwarten würde. Und was tut er? Er liebt seinen Nächsten wie sich selbst. Was für ein Musterbeispiel der Nächstenliebe, der Barmherzigkeit, die wir präsentiert bekommen. Jesus ist mit dieser Geschichte am Ende. Und jetzt fragt er den Gelehrten etwas. Was meinst du? Wer von diesen dreien ist jetzt der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen war? Die Elberfelder Übersetzung finde ich ein bisschen schwierig, deswegen gibt es die neue Genfer Übersetzung. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzesgelehrten, wer von den dreien hat an dem, der den Räubern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Gar nicht so schwer zu beantworten, oder? Die Eingangsfrage für dieses Gleichnis war, wer ist mein Nächster? Also ein Versuch des Gelehrten, diese Nächstenliebe irgendwie aufzuheben oder zumindest einzugrenzen. Und jetzt kehrt Jesus diese Frage um. Jetzt geht es nicht mehr darum, zu definieren, na, wer ist denn mein Nächster? Wen soll ich Hilfe erweisen? Wen soll ich Gutes tun? Wer hat denn meine Liebe überhaupt verdient? Nee. Jesus zeigt hier auf, dass wir bereit sein sollen, jeden Menschen zu helfen. Ganz egal wen, sogar meine Feinde. Oder erst recht die, wo es mir schwer fällt. Jeden zu helfen, jeden zu lieben, ohne Grenzen. Die Frage ist also nicht mehr, wer ist mein Nächster, sondern wem erweist du dich als Nächster? Und das ist der Knackpunkt der Geschichte. Es geht nicht darum, dass ich mir Schubladen mache, dass ich mir definiere, aussuche. Ja, dem helfe ich, den und den nicht. Kein Schubladendenken mehr. Schublade auf, ja. Die helfe ich, Schublade zu, fertig, mache ich nicht mehr. Sondern den Menschen nächster zu sein, die mir Gott für die Füße wirft, ohne Ausnahme. Darum geht's. Jeden Menschen nächster zu sein. Jetzt ist der Gelehrte dran zu antworten. Wer hat als Mitmenschen gehandelt? Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin und handle du ebenso. Es ist klar, der Samariter war dem Verletzten Nächster. Er hat sich als Nächsten erwiesen. Der Gelehrte hat also richtig geantwortet. Jedoch spiegelt seine Antwort auch seine Herzenshaltung wider. Nämlich, er kann es nicht bringen, diesen Namen Samariter auszusprechen. So tief ist seine Abneigung gegen sie. Er nennt den Helfer, ja, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Es ist alles gesagt und wahrscheinlich auch alles verstanden oder anscheinend alles vom Lehrer verstanden worden. Jesus schließt ab mit einer Aufforderung. Wenn du es verstanden hast, geh hin, handle ebenso. Jesus möchte diesem Gelehrten seinen Glauben nicht unbedingt absprechen. Er möchte ihn aber aufzeigen, dass Glaube, echter Glaube an Gott, sich in Werke der Liebe zeigt. Das hatte ich ja auch am Anfang gesagt. Glaube ohne Werke ist tot. Und Werke ohne Glauben ist nicht das, was Gott will. Echter Glaube spiegelt sich im Leben des Gläubigen wider. Aber wie gesagt, anscheinend hat der Gelehrte doch irgendetwas verstanden. Nämlich, dass wir Barmherzigkeit üben sollen. An den Menschen, so wie der Samariter in dieser Geschichte es getan hat. Wem bin ich Nächster? Und wenn wir etwas in Gottes Wort verstehen, dann sollten wir es ja auch tun. Eine ganz logische Anweisung. Ist doch ganz klar. ich habe etwas verstanden, was Gott von mir als Gläubiger will, ja, dann gilt es halt wohl umzusetzen. Was können wir als Christen von diesem Gleichnis mitnehmen? Es ist klar, Gott möchte, dass wir barmherzig sind. Verstehen wir. Dass wir andere so lieben, wie wir uns selbst lieben. Ist ja auch nichts Neues. Und sogar wir als Christen sollen ja unsere Feinde lieben. Okay, bis dahin checken wir es, ist klar. Aber das eine ist es zu verstehen, worum es Gott geht. Und die andere Sache ist eben danach zu handeln. Das sind ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Das eine zu verstehen, ja, es steht in Gottes Wort, ich soll die anderen lieben. Und das andere ist, wirklich so zu handeln. Und ich möchte euch drei Punkte vorstellen, was wir als Christen von diesem Gleichnis mitnehmen können. Oder zumindest Gedankenimpulse. Je mehr ich mich mit diesem Thema Nächstenliebe beschäftige, mit diesem Gleichnis befasse, desto mehr merke ich, dass dieser Gedanke mich wirklich herausfordert, weil ich für jeden Menschen Nächster bin, den ich begegne. Auch für die, die es mir wirklich schwerfällt zu lieben. Und jetzt stellt sich die große Frage, wie kann ich diesen Menschen barmherzig sein? Nicht ob, sondern wie. Ganz praktisch. Wie kann ich diesen Menschen Nächster sein? Wenn wirklich jeder mein Nächster ist, dann muss ich mich als Christ, der Barmherzigkeit üben will, der es verstanden hat, worum es Gott wirklich geht, da muss ich mir doch Gedanken machen, na, wie gehe ich mit dem Obdachlosen um, den ich jeden Morgen sehe? Wie gehe ich mit meinem etwas zu cholerischen Chef um? Wie gehe ich mit dieser verbitterten Mitarbeiterin um oder Kollegin? Oder mit dem Außenseiter auf der Arbeit oder in der Klasse? Wie gehe ich mit diesen Menschen um, denen es mir total schwer fällt, sie zu lieben? Und wenn ich meinen Alltag so anschaue und darüber nachdenke, welchen Menschen ich begegne, dann fallen mir ganz schön viele Personen ein, denen ich Nächster sein kann und werde. Mag es dann auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder heute auf dem Nachhauseweg sein, nach der Gemeinde. Und ich möchte euch mal kurz einen Einblick geben, wie es uns, also Selina und mir, ging, als wir nach Berlin gezogen sind. Wir wurden erstmal mit einer riesigen Anzahl von Obdachlosen konfrontiert. Natürlich, wir kannten schon davor von unserer Kleinstadt Obdachlosen, ist jetzt nichts Neues, aber diese Dimension hier in Berlin war nochmal eine andere. Und klar, man kann ihnen Kleingeld geben, man kann ja schon irgendwie helfen, aber ist das wirklich Barmherzigkeit? Liebe ich mich wirklich nur so, dass ich nur ein bisschen Kleingeld gebe? Es ist ja nicht Gottes Anspruch, nur diese Menschen in Kenntnis zu nehmen oder zur Kenntnis zu nehmen, sondern sie zu lieben wie mich selbst. Und uns war klar, dass wir nicht jedem Obdachlosen helfen können. Das ist ja vollkommen verständlich. Aber was wir tun können, ist zumindest an eine Organisation zu spenden, die sich um sie kümmern kann. Damit ist zwar einer großen Gruppe geholfen, aber was ist, wenn ich jemanden begegne, der Hunger hat und bettelt? Für diesen Notfall haben wir dann uns irgendwann mal überlegt, dass wir einen Snack mit evangelistischem Spruch dabei haben. Für die Fälle, für die Härtefälle. Weil es uns manchmal so geht wie der Samariter, der irgendwie vor Mitleid, vor Erbarmen ergriffen wird und merkt, ach, eigentlich will ich doch ein bisschen mehr als nur Kleingeld geben. Und vielleicht ist es bei dir nicht unbedingt der Obdachlose, sondern andere Menschen, denen du die Not ins Gesicht geschrieben siehst. Deshalb stelle ich dir heute die Frage, welchen Menschen wirft dir Gott vor die Füße, damit du ihnen helfen kannst? Das ist Punkt 1. Wen kann ich mich ganz praktisch als Nächster erweisen? Und was kann ich tun? Oder anders ausgedrückt, lass uns mal ganz praktisch überlegen und anwenden, wie wir Gutes tun können. Der zweite Punkt, Vorsicht vom Helfersyndrom oder Grenzen der Nächstenliebe. Manchen Menschen neigen doch sehr dazu, sich für andere aufzuopfern und den Retter zu spielen. Alles für den anderen zu geben, Hauptsache den anderen geht's gut. Ist vielleicht auch ganz nett gemeint, aber es ist ja nicht das, was Gott sich vorstellt. Wir können die Welt nicht retten und das ist auch nicht unser Job. Und gerade in der Großstadt ist einfach so viel Leid, so viel Not. Irgendwo müssen wir uns ein Stück weit abgrenzen. Deswegen Sprüche 3, Vers 27. Enthalte Gutes dem nicht vor, dem es gebührt. wenn es in der Macht deiner Hand steht, es zu tun. Wie gesagt, ich muss und kann nicht jeden helfen, der mir über den Weg läuft. Aber wenn wir uns diesen Samariter anschauen, dann sehen wir, dass er nur das gibt, was er auch wirklich hat. Er hat Öl, er hat Wein, er hat Geld. Er leidet nicht, wenn er Gutes tut. Er opfert zwar vieles, aber er leidet keinen Mangel. Wenn wir in der Lage sind zu helfen, dann sollten wir es auch tun. Wenn wir es nicht sind, weil wir kein Geld haben oder selbst in Not stecken, dann können wir mit gutem Gewissen auch mal Nein sagen. Wir können nur das geben oder nur in so viel helfen, wie wir, ja, was wir haben, wie wir können. Also Vorsicht vorm Helfersyndrom. Und der letzte Punkt, Vorsicht vor falschen Motiven. Oder wie Paulus es ausdrückt, 1. Korinther 13, vielen Dank an die Technik. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich mein Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Wir können Gutes tun, aber falsche Motive haben. Es gibt so eine Art der heuchlerischen Nächstenliebe, in der ich mich in den Mittelpunkt stelle, damit ich Gutes tue, damit alle mich sehen und sagen, ach, wie toll ist denn der, dass er solche Sachen hier macht. Also Anerkennung erwarte für das, was ich tue. In Paulus Augen ist Liebe nicht nur eine Tugend, die wir üben sollten. Sie ist das Herzstück des christlichen Lebens und die Motivation hinter allem, was wir tun. Ohne Liebe sind selbst die größten Opfer, die größten Taten bedeutungslos. Es ist ja erst recht die Liebe, die unseren Handlungen Bedeutung verleiht und sie in den Augen Gottes wertvoll macht. Und ich glaube, es tut uns immer wieder gut, uns selbst zu prüfen, aus welcher Herzenshaltung wir Gutes tun. Will ich gesehen werden? Erwarte ich Dank dafür? Erwarte ich, dass mir im Gegenzug auch irgendwie was Tolles macht? Oder tue ich es aus einer verschenkten, liebenden Haltung heraus? Also Vorsicht vor falschen Motiven. Und da, wo wir merken, ach, ich habe mich doch ein bisschen zu sehr präsentiert mit meinen guten Werken, ich habe mich doch irgendwie in den Mittelpunkt gestellt, da dürfen wir gerne Buße tun. Das tut auch mal immer wieder gut, sich da selbst zu reflektieren und sagen, hey, ich bin auch nur ein Sünder. Und ich meine nicht damit, dass wir es nicht anderen Geschwistern erzählen dürfen, damit sie auch ermutigt werden, Gutes zu tun. Zum Beispiel diese Idee mit diesem evangelistischen Snack. Vielleicht fühlt sich da jemand angesprochen und weiß, Mensch, diesen Obdachlosen, den begegne ich jeden Morgen, wenn ich zur U-Bahn laufe. Vielleicht ist es auch mal eine Idee, das zu tun. Und ich möchte diese drei Punkte kurz wiederholen. Erstens, wen kann ich mich als Nächster erweisen? Lass uns ganz praktisch überlegen, wem wir wie Gutes tun können. Punkt 2, Vorsicht vorm Helfersyndrom. Ich kann nur das geben, was ich auch tatsächlich habe. Und Punkt 3, Vorsicht vor falschen Motiven. Welche Erwartungshaltung, Herzenshaltung habe ich bezüglich meinen guten Werken? Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn vielleicht nächste Woche zum Gottesdienst jemand ein kleines Zeugnis der Barmherzigkeit geben würde und was daraus entstanden ist. Das würde mich wirklich sehr freuen. Ich möchte diese Predigt abschließen mit dem höchsten Gebot, das auch der Gesetzesgelehrte zitiert hat. Denn das wünsche ich mir, das wünsche ich euch, dass wir darin immer mehr wachsen können. Ich schließe ab. Du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.